Schönen guten Morgen. Das ist Privacy Week Tag 2. Wir sind in Saal 2 und begrüßen jetzt Christoph Bauer von der Firma ePrivacy GmbH aus Hamburg, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, angereist. ePrivacy GmbH, ein Unternehmen, das sich darum bemüht, anderen Unternehmen zu zeigen, wie man mit diesen Datenschutzgeschichten ordentlich umgeht, relativ salopp gesagt. Schönen guten Morgen mit einem Applaus, Christoph.
Ja, danke schön. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe heute das Thema Privatsphäre bei Fitness-Trackern und Gesundheits-Apps und werde ein bisschen dazu sagen, wie wir zu dem Thema gekommen sind und ja, was Unternehmen dort tun sollen, aber auch Konsumenten dort tun können in dem Bereich. Ich möchte da zunächst ein bisschen was sagen zur Datennutzung im Gesundheitswesen, also Risiken und Nebenwirkungen. Da gibt es so ein paar ganz heftige Artikel drüber, die aber gar nicht so viel beachtet sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Studien dazu, zu dem Thema, wie eigentlich der Datenschutz und die Datensicherheit bei Apps und auch Fitness-Trackern und anderen Geräten umgesetzt sind. Ich werde dann ein bisschen was sagen dazu, wie die Datenschutzgesetze für den Bereich E-Health sich darstellen, was man dort alles einhalten muss. Es ist schon sehr viel, was an Gesetzen dort existiert, sehr viele Regelungen, die man einhalten muss, und werde dann schließen mit einigen Praxistipps für Anbieter und Verbraucher. Ich habe insgesamt den Vortrag so für 30 Minuten geplant, also wenn nachher Fragen sind oder Diskussionen, bin ich gern bereit, dafür auch weitere Zeit einzuplanen. Dann zunächst zu Risiken und Nebenwirkungen. Vielleicht haben Sie diesen Artikel auch gesehen und gelesen. Der war einer der heftigsten in den letzten Monaten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Mitte August. Mord durch Herzschritt-Hacker. Also wird das Thema beschrieben, dass Herzschrittmacher teilweise erreichbar sind über Schnittstellen. Und was die Industrie so tut, sind auch einige Studien erwähnt. Der Fall ist erstmal aufgetreten oder im Film, in dem Film Homeland, als dort der Vizepräsident über einen Hackerangriff ermordet wurde. Und tatsächlich war es so, jedenfalls das, was die Presse berichtet, hier auch wieder, das ist aber schon ein paar Jahre her, dass der Dick Cheney, der frühere Vizepräsident der Vereinigten Staaten, sich aufgrund dieser Möglichkeiten, Herzschrittmacher von außen anzugreifen, sich einen neuen Herzschrittmacher hat einsetzen lassen. Inzwischen gibt es da mehrere Studien auch drüber, über diese Geräte, aber natürlich auch über andere. Das klingt natürlich sehr dramatisch und ist eben tatsächlich auch bei bestimmten Geräten möglich. Wie viele Fälle es wirklich gegeben hat, dass das passiert ist und wie viele dann verursachte Unfälle es gibt, das ist also nicht bekannt, da gibt es also kaum Äußerungen zu oder Studien zu, aber es ist eben bekannt, dass das Risiko, dass Hacker auf Gesundheits-Apps, auf IoT-Geräte, die im Bereich Gesundheitswesen eingesetzt werden und dann eben sogar auch auf Herzschrittmacher zugreifen können und die ihn beeinflussen können, das ist bekannt und seit langem bekannt. Und das ist ein Thema, was eben sehr, sehr viele Nutzer auch betrifft. Es gibt über 100.000 Fitness- und Gesundheits-Apps auf dem Markt, auf dem deutschsprachigen Markt. Und natürlich ist die Digitalisierung insgesamt eine große Chance für, sag mal, den demografischen Wandel, in dem wir uns alle befinden. Durch die Digitalisierung kann die Versorgung verbessert werden. Ja, der Patient kann selber seine Daten bekommen digital und sie viel einfacher pflegen und verwalten, kann sie auch einfacher weitergeben weiteren Ärzten. Man erwartet eben im Bereich des Gesundheitswesens auch eine große Kostenersparnis durch diese höhere Effizienz. Und natürlich ist wissenschaftliche Forschung auch leichter möglich durch diese Ansätze, wenn die Daten digitalisiert sind und viel leichter analysiert werden können. Und es gibt natürlich diesen großen Trend des Self-Tracking, bei dem dann eben Smartphones oder Wearables, Daten, die dem Gesundheitsbereich zuzurechnen sind, auch sammeln, analysieren und gegebenenfalls auch anderen weitergeben. Und diese Daten dienen häufig eben auch zu einer Profilbildung für Forschungszwecke, aber auch für Werbezwecke und andere Zwecke. Also das Thema ist offensichtlich, ist bekannt. Es gibt neben den Hacker-Risiken auch andere Risiken, dass nämlich die Privatsphäre betroffen ist von den Nutzern, ja, und dass die Privatsphäre eigentlich erodiert, weil die Personen, die Konsumenten gar nicht mehr wissen, was alles mit den Daten passiert und das kaum nachvollziehbar ist. Es gibt riesige Qualitätsunterschiede und Sicherheitsunterschiede bei diesen verschiedenen Anwendungen, also sowohl bei Apps wie bei IoT-Devices und anderen. Und natürlich ist es immer wünschenswert, in bestimmten Bereichen eine transparente Datenverarbeitung zu haben für die Forschung. Ja, aber auch das muss eben reglementiert werden. Und für die Werbung muss es auch reglementiert werden, sodass den Konsumenten bekannt ist, was da passieren kann mit der Werbung, was da auch passiert. Und sie gegebenenfalls sich auch davon abmelden können, also ein Opt-out oder eine Löschung von Daten veranlassen können. Generell gilt natürlich, das steht auch in den Datenschutzgesetzen, dass Gesundheitsdaten als sensible Daten anzusehen, als besonders schützenswerte personenbezogene Daten. Ja, und ja, ich habe hier mal einige Risiken dort generell aufgeschrieben. Ja, Manipulation, das ist eben dieses Beispiel, was dort in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Artikel dargestellt war, Manipulationsmöglichkeiten von Daten bis hin zu eben möglichen Todesfällen dann und weitere Risiken in dem Bereich der Gesundheits-Apps und Fitness-Anwendungen. Wobei man natürlich schon unterscheiden muss, deswegen benutze ich auch bewusst diese Begriffe Gesundheits-Apps und Fitness-Anwendungen, weil bei bestimmten Anwendungen sich der Konsument schon schützen kann. Da komme ich gleich noch drauf. Jetzt vielleicht zu dem zweiten Teil, Ergebnisse von Studien. Also wir selber von ePrivacy haben eine Studie gemacht 2015 über Medical Apps. Wir haben also 140 Medical Apps untersucht. Es ist ganz interessant, wie wir zu der Studie gekommen sind. Zunächst hatten wir 730 Apps, generelle Apps untersucht auf Datenschutz und Datensicherheit, haben dann auf der CeBIT in Hannover darüber einen Vortrag angeboten. Auf dem Vortrag, man denkt ja nur, CeBIT ist eine Messe, wo sich viele für Sicherheit und diese Themen interessieren, waren ungefähr 30 Zuhörer da. Also das hat nicht wirklich die Personen bewegt, die Besucher da bewegt, auch die Industrie nicht. Zufällig haben wir dann einen Vortragsslot bekommen auf einer Konferenz, wo es um Health IT geht, also in Berlin, und haben dann unsere 730 Apps, die wir untersucht hatten, aufgeteilt in die verschiedenen Gruppen und hatten einen Subset, also ungefähr knapp 20 Apps im Bereich Gesundheitswesen waren da mit drin, in den 730 Apps. Da haben wir nur die groben Ergebnisse dann dargestellt, weil das ist natürlich nicht statistisch relevant gewesen. Und das hat aber richtig Anklang gefunden. Da hatten wir dann verschiedene Pressezitate von der Ärztezeitung, von anderen Fachzeitschriften. Und da haben wir gemerkt, und das war eben dann 2015, also vor 2,5 Jahren, dass das Thema gerade bei Gesundheitsanwendungen doch eine große Rolle spielt und dort einen Nerv trifft, haben dann diese Studie gemacht über 140 Medical Apps, die haben wir dann im Sommer 2015 untersucht, also August bis November 2015, haben Ende November diese Studie herausgebracht über Datenschutz und Datensicherheit bei Gesundheits-Apps, beziehungsweise wir haben es dann genannt Medical Apps, der Begriff ist noch nicht ganz fest definiert, gibt es unterschiedliche Interpretationen. Wir haben bewusst Medical Apps gesagt, weil wir gesagt haben, wir nehmen nur Apps herein, wo medizinisch relevante Daten drin sind. Also wir wollten jetzt keine Fitness-Tracker mit reinnehmen, wo dann die Schrittfrequenz und die Anzahl der Schritte und so etwas oder die Treppenstufen, die man hochgegangen ist, gemessen werden, sondern es soll mindestens die Herzfrequenz sein oder andere Werte, die eben normalerweise bei einer Anamnese des Arztes auch verwendet werden. Diese Studie haben wir dann im Ende November, Anfang Dezember 2015 veröffentlicht, hatten da auch ja, eine gute Öffentlichkeit. Es ist zweimal im Spiegel zitiert worden, im Stern auch zitiert worden und woanders. Und ich habe hier mal nur zwei Slides mitgebracht, weil die Studie ist eben seit dieser Zeit, seit knapp zwei Jahren öffentlich, nur mal zu sehen, was der Stand von vor zwei Jahren war. Hier aufgeteilt in Android und iOS. Zunächst die Verfügbarkeit der Datenschutzerklärung. Das ist eine der simpelsten Sachen, die man bei Apps machen kann und machen muss. Eine Datenschutzerklärung einbinden, das ist eine Anforderung generell bei elektronischen Medien. Und hier sehen Sie, dass im Bereich Android und iOS die Ergebnisse nicht unterschiedlich sind, aber dass eben nur ungefähr 45 bis 57, glaube ich, waren es Prozent der Apps überhaupt eine Datenschutzerklärung drin haben. Also das ist einfach unfassbar in der Zeit, wo sich die elektronischen Medien so stark entwickelt haben über Jahre, dass so wenige Apps überhaupt nur eine Datenschutzerklärung haben. Einen zweiten Teil möchte ich hier noch zeigen und der geht in die Richtung, was dieser Artikel aus der Frankfurter auch gezeigt hat. Die Frage, wir haben das eben auch untersucht, wir haben auch Hackermethoden angewendet, um die Apps quasi aufzubrechen beziehungsweise den Datenverkehr abfangen zu können und dann auch die Daten manipulieren zu können. Und hier ist mal dargestellt, welche Möglichkeiten die Apps, die 140 Apps geboten haben, den Datenverkehr zu manipulieren, also sowohl den eingehenden wie auch den ausgehenden Datenverkehr. Die meisten Apps kommunizieren halt mit Servern und dann kann man versuchen, diesen Datenverkehr über einen Man-in-the-Middle-Angriff abzufangen und versuchen quasi zu lesen, was dort passiert, was man nur in bestimmten Fällen kann, wenn eben der Datenverkehr nicht besonders geschützt ist, durch Zertifikate, durch Hashing-Verfahren oder andere Verfahren. Und wir haben dann festgestellt, dass, und Sie sehen hier einen Unterschied, doch einen deutlichen Unterschied zwischen iOS und Android. Wir haben das aufgeteilt, weil man immer sagt, der iOS ist eigentlich viel sicherer. Und das war hier in diesem Fall aber gar nicht so, dass im Endeffekt bei 90% der Apps dann auch der Datenverkehr abgefangen werden konnte und sogar manipuliert werden konnte. Und bei Android waren es knapp 40%. Das ist natürlich dramatisch. Jetzt muss ich dazu sagen, die Ergebnisse sind zwei Jahre alt und die werden sich deutlich entwickelt haben. Apple hat auch dann in 2016 Änderungen am Betriebssystem vorgenommen, die es nicht mehr ermöglichen, über diesen Angriff, den wir gestartet hatten, also eine besondere Form eines Man-in-the-Middle-Angriffs, auf die Daten zuzugreifen, die Daten zu manipulieren. Also das, was wir damals gemacht haben vor zwei Jahren, ist heute so nicht mehr möglich. Die Industrie ist da weiter. Wahrscheinlich macht es Sinn, jetzt demnächst nochmal so eine Studie zu machen. Aber das Ergebnis dieser Studie war eigentlich, dass wir die Öffentlichkeit aufmerksam machen wollten darüber, welche Sicherheitsmängel dort bestehen und welche Datenschutzmängel auch bestehen, Datenschutzerklärung, auch andere Dinge, die da nicht funktionierten, also ein Opt-out nicht eingerichtet war und so weiter. Tatsächlich hat sich aber seitdem jetzt in der Gesamtdiskussion nicht so wahnsinnig viel entwickelt. Wir als ePrivacy bieten seitdem auch ein Zertifikat an, womit sich Apps prüfen lassen können und andere Anwendungen und die dann ein Datenschutzsiegel bekommen können von uns, was also den Kriterien der Gesetze, die ich jetzt nennen werde, auch entspricht. Das heißt, wir haben dann in der Folge die Gesetze uns genau angesehen und daraus einen Kriterienkatalog entwickelt, wie man auch Apps zertifizieren kann. Aber zunächst zu den Gesetzen. Und natürlich gilt für das Gesundheitswesen auch oder gelten die Datenschutzgesetze und dann jetzt auch die neue EU-Datenschutzgrundverordnung, die aber jetzt für das Gesundheitswesen keine wesentliche Änderung bringt, denn im Endeffekt waren in der Vergangenheit auch schon alle Gesundheitsdaten als sensible oder sensitive personenbezogene Daten bezeichnet und das gilt auch weiterhin und damit gibt es hohe Anforderungen an die Frage, darf man die Daten nutzen, wann darf man die Daten nutzen und wie muss man die Daten auch sichern. Es gibt aber eben im Gesundheitswesen, und das ist hier der zweite Teil, auch zusätzliche Anforderungen, die sich aus speziellen Gesetzen im Gesundheitswesen ergeben, zum Beispiel aus dem Sozialdatenschutz, wo eben noch weitere Daten über Konsumenten erfasst werden. Hier ist nochmal so ein kleines Beispiel genannt. Es gibt besondere IT-Sicherheitsstandards im Gesundheitswesen. Also wir kommen ja aus Hamburg, aus Deutschland. Dort ist es zum Beispiel so, dass die Aufsicht über die öffentlichen Krankenkassen, also nicht die privaten Krankenkassen, die sind davon nicht direkt betroffen, aber die sollten sich auch an die Standards halten. Also die Aufsicht über die öffentlichen Krankenkassen hat Standards entwickelt, wie elektronische Gesundheitsanwendungen zu sichern sind. Und diese Standards sind sehr, sehr detailliert und wenn man die einhält, hat man nach unserer Auffassung ein gutes Datenschutzniveau umgesetzt für E-Health-Anwendungen. Es ist aber sehr komplex, dieses Thema, denn Sie sehen hier mal eine Liste von Gesetzen oder Richtlinien, auch Beschlüssen, die in dem Feld des elektronischen Gesundheitswesens zu beachten sind. Dazu gehört natürlich zunächst jetzt für Deutschland eben das Bundesdatenschutzgesetz, Telemediengesetz. Also ich beziehe mich hier auf die, sagen wir teilweise auf die deutschen Gesetze, aber natürlich auch die EU-Gesetze, die dann natürlich auch direkt für Österreich gelten, wie zum Beispiel hier neuntens die Datenschutzgrundverordnung. Das ist ja ein neues Recht, was im Endeffekt ab Mai 2018 umzusetzen ist in der gesamten Europäischen Union. Und was aber jetzt für den Bereich Gesundheitswesen keine, wie vorhin gesagt, keine wesentliche Änderung gibt. Daneben gibt es viele Empfehlungen, also auch zum Beispiel der Punkt Nummer 7 ist für ganz Europa relevant, Empfehlungen oder auch manchmal Richtlinien der Artikel 29-Gruppe. Das ist im Endeffekt der Zusammenschluss der obersten Datenschutzbehörden der einzelnen europäischen Staaten. Und die haben auch zu E-Health Empfehlungen gegeben und die sind tunlichst einzuhalten. Das sind zwar keine Gesetze, die man einhalten muss, aber wenn man ein hohes Datenschutzniveau erreichen möchte, dann muss man auch diese Regelungen einhalten. Das Bild zeigt aber, dass es eben sehr komplex ist. Wir haben uns dann die Mühe gemacht, mal eben daraus die wichtigsten Kriterien herauszufiltern und da einen Anforderungskatalog für Zertifikate aufzustellen. Was das Bild auch schwierig macht, ist das Thema, was Sie hier sehen, Gesundheitsdaten. Was sind das denn eigentlich? Und der Begriff ist eben auch in der Wissenschaft, in der Literatur nicht einheitlich und auch, wenn man nicht mal in eine Richtung gehend, wirklich definiert. Und das möchte ich hier an einem Beispiel zeigen. Die Artikel 29-Gruppe, also das ist eben die Zusammenkunft der obersten Datenschutzbehörden in Europa, die hat das in einem Papier, das im Februar 2015 veröffentlicht wurde, dargestellt, wie Sie das sehen, und die fassen den Begriff sehr weit. Das heißt, die sagen im Endeffekt, es sind nicht nur medizinische Daten, was Sie hier sehen, also Medical Data, also das, was wir in unserer Studie über die 140 Medical Apps untersucht haben, sondern medizinische Daten sind nur ein Teil der Gesundheitsdaten. Die sagen dann eben auch Health Data, ein weiterer Begriff oder ein erweiterter Begriff, um das so zu sagen. Ja, und sie sagen also alles im Endeffekt, was den Gesundheitszustand und auch Fitnesszustand eines Konsumenten, eines Patienten beschreiben kann und was der Arzt potenziell nutzen würde für eine Analyse des Gesundheitszustandes, das gehört alles zu Gesundheitsdaten. Also auch eben die Schrittfrequenz, also die Frage, wie stark bewegt sich jemand über den Monat verteilt, über die Woche verteilt, wie stark geht man Treppen rauf und runter. Also alle diese Dinge sind dann auch Gesundheitsdaten nach Interpretation, muss ich jetzt sagen, der Artikel 29-Gruppe. Das ist also wie gesagt kein Gesetz und keine Vorschrift, aber wenn man ein gutes Level im Gesundheitswesen bei der Erfassung von Daten erreichen möchte, dann sollte man sich daran halten. Ja, und dann gilt natürlich für alle diese Daten, dass es eben besondere personenbezogene Daten sind und die Entwickler und Anbieter von E-Health-Produkten geraten dann eben schnell in diese Anforderungen, sehr, sehr hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards einhalten zu müssen, auch wenn die Studien, die ich vorhin in diesem FAZ-Artikel da erwähnt hatte. Das können Sie nochmal nachlesen, da steht noch mehr drin, als ich vorhin gesagt habe. Und auch die Studien, die wir selber gemacht haben, zeigen, dass das bisher also überhaupt nicht so umgesetzt ist. Das ist schon erstaunlich. Vielleicht noch zwei Sätze zu Sozialdaten. Also da ist es so, dass eben diese zusätzlichen Daten auch im Bereich der Gesundheitsdaten erfasst werden, also Daten, die jetzt von den Sozialleistungsträgern auch ja, definiert wurden und auch benötigt werden, zum Beispiel die, eine Rentenversicherungsnummer, Krankenversicherungsnummer. Das sind also Daten, die dann auch mit zu berücksichtigen sind, weil die eben auch dazu dienen können, eine Person zu identifizieren und damit dann auch als personenbezogene Daten natürlich gelten und besonders schützenswert sind. Ja, dazu gehören sogar noch weitere Dinge, die hier genannt sind, Meinungen und Wertungen des Betroffenen, wenn er sich da gegenüber den Sozialleistungsträgern äußert. Also auch das wird sehr, sehr weit gefasst. Und der Schutz der Sozialdaten ist eben jetzt, ist wieder deutsches Gesetz hier im Strafgesetzbuch, im Sozialgesetzbuch auch geregelt. Ja, was können jetzt Anbieter und Verbraucher tun, um ihre Privatsphäre und die Daten zu schützen? Ich möchte zunächst etwas sagen zu den Anbietern, und das basiert im Endeffekt auf den Untersuchungen, die wir durchgeführt haben und die sich aus den Studien, aus den öffentlichen Studien ergeben haben. Ich habe mir auf der linken Seite dargestellt die wichtigsten Datenschutzanforderungen und Sicherheitsanforderungen, die ein Unternehmen umsetzen sollte. Ja, viele Sachen davon sind gesetzliche Pflicht, aber manche Sachen stehen auch nicht im Gesetz, ergeben sich aus der Erfahrung und sind dann aber in Kriterienkatalogen auch dargestellt, und deswegen sage ich sollte. Also ich würde mal sagen, 80% davon ist wirklich gesetzliche Pflicht und 20% so circa sind Dinge, die sich aus der Erfahrung ergeben, wo eigentlich die Empfehlung des der zertifizierenden Unternehmen, wie wir von ePrivacy es sind, da sind, okay, diese 20% setzt das auch bitte um, weil das einfach dem aktuellen Stand der Technik und dem aktuellen Stand der des Verhaltens der Konsumenten entspricht. Ansonsten können eben auch Zertifikate nicht erreicht werden. Und dazu gehören natürlich hier als erstes die rechtlichen Dinge. Das sind sicherlich die ersten 4, 5 Punkte, also dass Einwilligungen vorliegen müssen für Gesundheitsdaten. Es gilt ja generell, und das ist natürlich ein Thema, was dann für die Konsumenten auch eine Rolle spielt, dass der Konsument immer die Entscheidungsfreiheit hat, wem er seine Daten gibt. Und wenn der Konsument einwilligt, ja, dass Daten verarbeitet werden, dann darf das Unternehmen auch die Daten nutzen. Und da gibt es natürlich auch Unternehmen, die sehr geschickt dann Einwilligungen gestalten, und dann dürfen sie eben auch alles Mögliche mit den Daten tun. Und wenn der Konsument eingewilligt hat, dann ist das alles auch okay. Auch wenn er das vielleicht gar nicht genau weiß, was er da oder in was er eingewilligt hat. Dazu gibt es generell die Pflicht, hier das zweite, Informationspflichten, also der Betreiber solcher datenschutzrelevanten Dienste, der muss darüber informieren, was die Einwilligung umfasst, und muss es transparent machen für den Nutzer. Das heißt aber nicht, dass der Nutzer das wirklich alles versteht und also gelesen hat und versteht. Manchmal sind das eben 50-seitige Einwilligungen, wie man das auch früher von großen amerikanischen Konzernen kannte. Das hat sich in diesen Feldern schon etwas entwickelt, dass das besser verständlich ist, aber dennoch lesen es viele gar nicht, und dann weiß der Nutzer im Zweifel gar nicht, in was er eingewilligt hat. Solange er aber die Möglichkeit hat, das zu lesen und zu konsumieren und zu verarbeiten, ja, dann darf das Unternehmen auch diese Dinge natürlich nutzen. Ne? Wenn der Konsument das sich gar nicht mit beschäftigt, dann hat er eben selber Schuld, wenn dann die Daten auch verwendet werden. Betroffenenrechte umsetzen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der wird auch durch das neue EU-Datenschutzgesetz hervorgehoben. Das heißt, es gibt verstärkte Rechte, sich von diesen Diensten wieder abzumelden, eine Auskunft über die Daten zu bekommen. Also jeder Konsument hat das Recht, dem Unternehmen zu sagen, bitte gib mir mal genau die Daten, die du über mich gespeichert hast. Also Datenauskunftsrecht, auch Löschung. wenn der Konsument sagt, ich möchte das nicht mehr, dass du diese Daten hier verwendest, dann kann er sich davon abmelden und verlangen, dass das Unternehmen die Daten löscht. Also diese ganzen sogenannten betroffenen Rechte sind deutlich gestärkt in dem neuen Datenschutzgesetz. Datenschutzbeauftragte einsetzen, ja, das empfehlen wir immer. Das ist aber nicht für alle Unternehmen gesetzlich erforderlich. Aber im Gesundheitswesen empfehlen wir das generell für alle Unternehmen. So, und dann gibt es hier noch weitere Dinge. Eben dann geht es auch in die Richtung der technischen Beurteilung. Datenschutzfolgeabschätzung ist zum Beispiel dazu da, um das Risiko für Konsumenten festzustellen. Also Risiko bedeutet hier, dass es rechtliche Konsequenzen für Konsumenten gibt, dass es finanzielle Konsequenzen gibt, aber eben auch Konsequenzen in Richtung der Privatsphäre oder Auswirkungen auf die Gesundheit. Und bei Gesundheitsdaten gibt es natürlich diese Risiken. Also da sind immer diese Folgenabschätzungen durchzuführen und genau zu prüfen, wie man diese Risiken als Unternehmen minimiert. Dazu gehören dann auch technische, organisatorische Maßnahmen, dass man also genau sagt, technisch sichert man die Daten so und so, hat die und die Verhäschungen vorgenommen und auch andere organisatorische Maßnahmen getroffen, damit die Daten eben nicht verloren gehen und auch nicht gehackt werden können. Ja, ich will hier nicht alle Dinge weiter erwähnen. Wir sind auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Der zweite Punkt hier zum Geschäftsmodell. Da können natürlich Unternehmen, und das ist auch eine Empfehlung nachher, die sich immer spiegelbildlich für Verbraucher ergibt, können natürlich die Modelle grundsätzlich auf zwei Weisen gestalten. Die eine wäre eben, dass sie auch die Nutzung pseudonymer Daten ermöglichen. Nicht? Also wenn Sie einen Fitness-Tracker oder eine Gesundheits-App nutzen, müssen Sie sich ja nicht mit Ihrem echten Namen und mit Ihren echten Daten anmelden, sofern das die App zulässt. Und damit haben Sie als Verbraucher natürlich die Chance zu sagen, okay, ich melde mich hier an mit Max Meyer, auch wenn ich nicht so heiße, ja, oder mit einer E-Mail-Adresse, aus der Ihr Name nicht erkennbar ist und so weiter. Und wenn das Unternehmen diese Nutzung über Pseudonyme, also nicht über die echten personenbezogenen Daten, sondern über eine verschlüsselte Information zulässt, und dann kennen Sie ja als Verbraucher nur die Brücke zwischen diesem Pseudonym, also Max Meyer, und Ihrem Namen. Sie kennen das, aber es weiß ja, wenn Sie es keinem anderen sagen, weiß es ja sonst keiner. Das heißt, nur Sie können dann wirklich zusammenführen, welche meinetwegen Krankenbefunde Sie sonst haben mit den Befunden aus einem Fitness-Tracker oder einer Gesundheits-App. Das ist schon eine Möglichkeit und ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit und eine sehr weitreichende Möglichkeit, Daten zu schützen, dass im Endeffekt dann für den Betreiber so einer App oder eines Fitness-Trackers überhaupt nicht erkennbar ist, welche Person wirklich dahinter besteht. Das ist eine Art von Anwendung. Eine andere Art ist natürlich nur mit echter Namensangabe. Das hat auch Vorteile. Ich will nicht sagen, dass das nur schlecht ist. Das hat natürlich den Vorteil, dass Sie dann auch verschiedene Befunde von verschiedenen Ärzten zusammenführen können und sich als Konsument, als Verbraucher auch ein Gesamtbild machen können. Dazu braucht natürlich auf jeden Fall der Anbieter dann die klare, transparente, gesetzlich geforderte Einwilligung und muss hier sehr, sehr hohe Datenschutzanforderungen umsetzen und auch eine hohe Datensicherheit umsetzen, dass niemand dann diese Daten hacken kann oder sie sonst irgendwie verloren gehen können. Ja, so, und wenn der Betreiber so ein Modell durchführt, dann ist immer für den Betreiber natürlich die Frage, wie ist das Geschäftsmodell? Das obere Geschäftsmodell, da kann er zum Beispiel sagen, ja, er verdient dann, wenn der Tracker kostenlos ist, über Werbung oder andere Dinge Geld. Er kann natürlich auch sagen, der Tracker kostet Geld, dann kann er darüber sein Geschäftsmodell gestalten. Und bei dem zweiten Punkt, das soll der zweite Spiegelstrich dort andeuten, ist natürlich so, wenn er dann noch zusätzliche Einnahmenquellen generieren möchte, dann muss er sich eine zusätzliche Einwilligung des Nutzers dazu holen. Was generell für Unternehmen empfohlen wird, ist zu prüfen, das soll da rechts unten natürlich prüfen heißen, ob eine Zertifizierung der Anwendung durch ein Datenschutzsiegel, zum Beispiel ULD, das ist eben eine Behörde in Schleswig-Holstein in Deutschland, die auch ein Datenschutzsiegel betreibt, oder ePrivacy, also mein Unternehmen, wir betreiben auch ein Datenschutzsiegel, ob sowas nicht ein Unternehmen machen sollte, um nach außen zu zeigen, dass sie alle Anforderungen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit auch einhält. Ja, für Verbraucher jetzt Tipps, die ein bisschen auch in die Richtung gehen. Das eine ist eben, dass man darauf schaut, ob wirklich eine Datenschutzerklärung verfügbar ist für den Nutzer. Das ist ein erstes Zeichen, ob sich ein Betreiber wirklich Gedanken darüber gemacht hat. Wenn das nicht vorliegt, dann kann wirklich keiner sagen, was mit den Daten, die Sie da eintragen, passieren. Da können Sie natürlich immer noch sagen, okay, wenn ich jetzt pseudonyme Daten nur eintrage, also diesen Max-Meyer-Namen einfach nehme, dann habe ich ja gar nicht so ein Risiko. Das kann man natürlich machen, aber ansonsten würden wir empfehlen, diese Anwendung nicht zu nutzen, wenn nicht mal eine Datenschutzerklärung vorliegt. Man sollte die auch einmal lesen und sich damit auseinandersetzen, worin man einwilligt und ja, dann gegebenenfalls eben eine Anwendung auch nicht durchführen. Auch darauf schauen, ob die Daten für andere Zwecke als den Zweck der eigentlichen App genutzt werden. Da ist ja bekannt zum Beispiel, dass die Wetter-Apps immer nach der Location fragen und das wollen sie natürlich auch haben als Konsument, das Wetter da, wo sie gerade sind, aber natürlich verwenden die Daten auch für andere Zwecke. Steht auch in den meisten Apps dieser Wetteranwendungen auch drin. Ja, achten Sie als Verbraucher auch auf Empfehlungen und vertrauenswürdige Stellen, die so ein Gütesiegel verliehen haben oder entsprechende Zertifikate und wenn möglich nutzen Sie Pseudonyme, das war das, was ich eben vorhin schon gesagt habe. Wenn Sie mehr an dem inhaltlichen Thema interessiert sind, Datenschutz und Datensicherheit bei eHealth, wir haben jetzt hier aus unserem Team heraus ein Buch geschrieben dazu, welche Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit bei eHealth umzusetzen sind. Das ist mehr für Unternehmen, also Praxistipps für Unternehmen, weniger an Konsumenten gerichtet. Und daraus kann man eigentlich dann erkennen, welche Anforderungen man wirklich umsetzen muss. Wir haben dort auch aktuelle Studien diskutiert und das erscheint am 3. Dezember diesen Jahres. Ja, das war das, was ich Ihnen so erstmal einmal vortragen wollte und ich stehe gern auch noch für Fragen zur Verfügung.
Ja, herzlichen Dank, Christoph Bauer. Und vielleicht haben wir noch ein paar Fragen aus dem Publikum.
Ja, vielen Dank für die Anreise. Hamburg ist eine tolle Stadt und der Vortrag war auch sehr toll. Ich hätte zwei Fragen. Einerseits zur Krankenkasse. Deutschland hat ja vor Jahren schon Aufmerksamkeit erregt, weil eine Krankenkasse hier verlautbart hat, die Fitnessdaten für die Bewertung oder beziehungsweise für die Mitgliedsbeiträge zu verwenden. Ich wollte wissen, wie hier der Stand ist, ob sich das jetzt schon manifestiert hat bei den Krankenkassen, dass die wirklich anhand der Fitnessdaten höhere bzw. Weniger hohe Beträge verlangen. Und die zweite Frage bezieht sich auf die Sozialdaten, die Sie erwähnt haben. In Österreich soll es staatsnahe Unternehmen geben, die zum Beispiel Sozialversicherungsnummer noch per Mail verschicken. Da wollte ich wissen, wie das in Deutschland gehandhabt wird.
Ja, Verstöße. Also... Ja, gerne. Zu Ihrer ersten Frage, also dieses Thema der Krankenkassen, dass manche da gegebenenfalls zusätzliche Daten auch haben wollen, das wird sehr unterschiedlich gesehen. Also ich kenne einige öffentliche Krankenkassen, die ganz bewusst sagen, wir trennen sehr sauber den Bereich, wo wir als Krankenkasse Informationen von unseren Patienten oder die sagen Kunden haben. Und den Bereich, wo die Kunden oder Patienten selber Daten erheben und selber entscheiden wollen, ob sie die Daten der Krankenkasse geben oder nicht. Also sie trennen das ganz, ganz bewusst. Also es machen ganz viele Krankenkassen, die das ganz, ganz sauber trennen. Aber da ist natürlich auch eine Grenze, die fließend sein kann, also weil manche Krankenkassen auch Bonussysteme haben, zum Beispiel Bonussysteme, wenn sie das und das tun, bekommen sie einen gewissen Bonus. Dann bekommen sie zwar keine Geldwerten oder keine direkten Geldvorteile, aber Art Geldwerteleistung, dass sie vielleicht einen extra Fitnesstrainer bekommen oder sonst was oder ja irgendwelche anderen Boni. Also darüber können dann Krankenkassen natürlich schon auch gegebenenfalls weitere Daten sammeln, aber da haben Sie immer als Verbraucher auch das Recht zu sagen, nein, das will ich nicht und ich nehme da nicht daran teil. Ja, also da können Sie als Verbraucher immer die Entscheidung auch selber treffen. Und zu Ihrer zweiten Frage der Sozialdaten, also was passiert mit der Sozialversicherungsnummer, wie wird die eigentlich, wie kommuniziert, ist, muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht der absolute Experte, aber nach meiner Erfahrung gehen die Behörden in Deutschland da schon sehr sauber mit um und da finden sie die Daten nicht so einfach verfügbar, sondern die sind zumindest durch, sag mal, Briefe geschützt. Also es ist jetzt nicht so, dass es die sichersten Transportwege sind, aber werden jetzt nicht irgendwelche offenen E-Mails mit Sozialversicherungsnummern versendet. Das ist jedenfalls mein Kenntnisstand. Aber dafür kann ich keine Garantie jetzt abgeben.
Ja, danke auch für den Vortrag. Ich hätte eine Anmerkung und eine Frage, und zwar die Anmerkung wäre mal zu den Datenschutzerklärungen und AGBs und so. Es war gestern ganz interessant, wir hatten einen Vortrag, der tatsächlich gesagt hat, beim durchschnittlichen Userverhalten, wenn wir alle unsere AGBs lesen würden, müssten wir knappe 70 Arbeitstage pro Jahr in AGBs lesen investieren. Das heißt, ich verstehe das Argument, ich bringe das ja selber auch gerne in Familie und Freunde, ja, und Freundeskreis, dass man sagt, ja, lest einmal die AGBs von den Sachen. Aber es ist offensichtlich irgendwie sehr schwer umsetzbar, das tatsächlich zu tun, weil auch ich werde keine 70 Arbeitstage in AGBs lesen investieren. Das heißt, das ist schon irgendwie ein Problem, wo man anscheinend auch echt andere Ansätze finden müsste, dass man das irgendwie kommunizieren kann. Ich weiß, es ist extrem schwer, aber war nur als Anmerkung, eben weil es gestern kam und dementsprechend sehr interessant war. Die zweite Frage war zu den Siegeln, weil mich würde interessieren, wie stark, also einerseits wie gut werden diese Siegel angenommen und andererseits, weil Sie auch andere Siegel erwähnt haben, wie, also gerade auch innerhalb Deutschlands, sind es innerhalb Deutschlands die Standards, die Siegel setzen, sehr ähnlich oder sind die völlig unterschiedlich? Also jetzt ihr im Vergleich zu dem anderen, das Sie erwähnt haben. Und vor allem natürlich auch die Frage, gerade die ganzen Apps, die dann vielleicht nicht in Europa, also haben die zum Beispiel bei den Statistiken von den Medical Apps, haben sie sich beschränkt auf welche, die auch in Europa quasi oder sogar in Deutschland programmiert wurden, oder sind die einfach von irgendwo, und dementsprechend nehme ich an, wird das auch noch um einiges schwieriger werden, die dann zu kriegen, zu begeistern für solche Privacy Seals, wenn die irgendwo in den USA sitzen und sich denken, naja, die Deutschen.
Danke. Ja. Ja, also zu den Apps, die wir untersucht haben, die waren alle in Deutschland herunterladbar. Also wir haben auf die App-Stores geschaut und haben eben bei Android und iOS geschaut, welche Apps kann man dort als Konsument nutzen. Und das waren natürlich schon auch ausländische Apps, waren auch viele amerikanische Apps dabei. Ja, also wir haben nicht danach geschaut, wo sie programmiert sind, sondern das aus Konsumentensicht, wenn der Konsument sie runterlädt, dann müssen die deutschen bzw. europäischen Standards einhalten. Und zu Ihrer Frage bezüglich der Siegel, die haben natürlich schon, weil es ja auch gesetzliche Anforderungen sind, sehr, sehr ähnliche Standards. Ich würde fast sagen, sogar gleiche Standards. Allerdings gibt es Unterschiede bei den Firmen, welche Expertise die haben, also wie stark man sich jetzt mit den technischen Dingen beschäftigt hat. Denn es gibt einerseits den gesetzlichen Standard, den Sie rechtlich einhalten müssen, und es gibt einen Stand der Technik. Der ist aber nicht gesetzlich definiert, sondern da muss man sich informieren über Hashing-Verfahren, über das und das Verfahren, auch mal nachschauen. In Deutschland gibt es ein Bundesamt für Sicherheits- und Informationsversorgung, hat das BSI dort Empfehlungen gegeben für den Stand der Technik und so weiter. Das muss man da schon prüfen. Und da ist eben das ein oder andere Zertifizierungsunternehmen mehr oder weniger tätig in dem Bereich. Also wir haben uns eben auch fokussiert jetzt und das auch in diesem Buch niedergeschrieben, dass wir eben ja die Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen dort, dass wir denen helfen wollen, diese Standards einzuhalten. Und zu Ihrer ersten Frage bezüglich, sag mal, kann man wirklich die AGBs alle lesen? Also ich lese die natürlich auch nicht alle, das gebe ich auch zu. Aber man kann sich ja eben auch durch zwei weitere Dinge schützen. Das eine ist eben, dass man Pseudonyme verwendet. Also das mache ich auch so, wenn ich irgendwo eine Anwendung habe, wo ich sage, da gebe ich gar nicht meinen Namen ein, ja, dann brauche ich auch die AGBs nicht so genau zu lesen. Und ob die mich dann tracken in der Weise, dass sie genau wissen, an welchem Ort ich mich wie befinde, das ist dann vielleicht nicht ganz so entscheidend, weil die können mich ja nicht wirklich finden. Die schicken mir dann vielleicht nur mal die eine oder die andere Werbung. Ja, also das eine, man kann sich über die Pseudonyme auch quasi schützen, und andere Frage ist natürlich auch, welches Risiko ist in der einen oder anderen Anwendung. Und wenn man die beiden Faktoren nimmt, dann braucht man schon gar nicht mehr so viele AGBs zu lesen, aber es ist trotzdem viel zu lesen, das stimme ich natürlich zu. Ne?
Kann ich da noch kurz nachhaken zur Frage, wie gut man sich da als Konsument wirklich schützen kann? Also Sie haben gerade gemeint, diese Bewegungsdaten sind Sie da nicht so kritisch, aber ich glaube, wenn ich da ein Pseudonym eingebe, aber die App meine Bewegungsdaten trackt und die vielleicht extern über Wohnadresse und Arbeitsort noch zwei Punkte aus meinem Leben wissen, können die mich ja ziemlich leicht wieder identifizieren. Also wie weit ist jetzt wirklich ein Schutz als Konsument möglich?
Naja gut, das ist ja die Frage auch, welches, und das macht man ja auch bei einer Datenschutzfolgeabschätzung, welches Risiko kann da wirklich für Sie als Konsument entstehen? Also wenn die, also das ist ja auch bekannt aus dem sogenannten Offline-Tracking, dass eine Reihe von großen Unternehmen sogenannte Haushaltsdatenbanken haben. Die haben also Wohnbezirke und Städte kartografiert, und zwar so weit, dass immer mindestens fünf Haushalte in so einer kleinen Zelle sind. Die nennen das auch Mikrozellen. So, das ist ja sehr detailliert. Ja, und das ist im Offline, gibt es schon seit 30 Jahren. Da reden so viele Leute gar nicht mehr drüber, es gibt schon ewig. Und deshalb versuchen die natürlich online genauso zu machen. Da können sie es ja vielleicht sogar noch ein bisschen genauer machen. Aber diese großen Unternehmen, die das tun, nach meiner Erfahrung halten die sich schon an die Datenschutzgesetze und machen das anonym und können dann auch nicht Daten verbinden, dass sie dann das eben mit dem Namen und der exakten postalischen Adresse oder anderen Daten verbinden. Aber selbst wenn die es könnten, wäre die Frage, ja, wo ist denn das Risiko? Ja, dann schicken die ihnen irgendwas? Oder gut, wenn das immer Verbrecher herausfinden, die wissen dann vielleicht gerade, dass sie im Urlaub sind oder so. Aber die gucken, glaube ich, eher nach Rollladen und Licht und sonst was. Ja? Also ich weiß nicht, ob das Risiko in dem Fall so groß ist. Wenn es so weit ginge, dass quasi die Seriennummer, falls jemand einen Herzschrittmacher hat, da irgendwo mit erfassbar ist und der noch angreifbar ist, ja, dann wäre das Risiko größer. Wobei dann die Frage ist, wer will denn die eine Person da wirklich erreichen? Ne? Wenn Finanzdaten eine Rolle spielen, also wenn die IBAN-Nummern oder andere Finanzdaten genannt sind oder Kreditkarteninformationen, ja, da ist schon das finanzielle Risiko größer. Es ist aber auch bekannt, dass wenn Ihnen ein Kreditkartenvorfall passiert, dass in Europa die Banken alles erstatten. Ja, selbst wenn Sie als Konsument den Fehler gemacht haben, die Kreditkarte verloren haben, ja, oder so, das wird Ihnen alles erstattet. Also die Frage ist, wo ist das wirkliche Risiko? Und natürlich gibt es eine unterschiedliche Definition von Persönlichkeit, denn er sagt, ich fühle mich persönlich schon betroffen und ich mag das nicht, wenn jemand ungefähr weiß, dass ich mich jetzt gerade in Wien aufhalte oder so. Aber das ist dann, aber die Frage ist ja wirklich, was ist das Risiko? Es gibt natürlich bei Personen der im öffentlichen Leben das Risiko, dass wirklich da jemand feststellt, oh, der ist da und da und dass Journalisten das nachher publik machen. Okay, das ist aber auch eine relativ oder eine kleinere Personengruppe insgesamt und die überlegen sich auch andere Dinge, ne, da zu tun. War jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber...
Noch eine letzte Frage? Okay, wenn wir keine Fragen mehr haben, dann möchte ich nochmal mich herzlich bedanken für den sehr interessanten Vortrag und vielleicht können wir noch einen kleinen Schlussapplaus geben. Danke.
Ja, danke auch.